Sie hören die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch.
Greifen wir zum Matthäusevangelium und lesen, wie Jesus von Bethanien zurückkehrend Hunger hatte. Alles, was Christus tut, bewegt mich. Besonders wenn sichtbar wird, dass er wahrer Mensch ist. Ganz Mensch und zugleich ganz Gott. Und uns lehren will, sogar die persönlichen Unzulänglichkeiten und natürlichen Schwächen zu nutzen, damit wir sie und alles in uns dem Vater darbringen, der das Brandopfer gern annimmt. Der Herr hatte Hunger. Er, der Schöpfer des Weltalls, der Allherrscher. Ich danke dir, mein Gott, dass der Evangelist durch göttliche Eingebung geleitet mit dieser Bemerkung ein solch feinfühliges Zeugnis abgelegt hat. Es treibt mich dazu an, dich noch mehr zu lieben und die Betrachtung deiner heiligsten Menschheit noch inständiger zu ersehnen. Perfectus Deus, perfectus Homo, ganz Gott und ganz Mensch, Mensch aus Fleisch und Blut, wie du, wie ich. Jesus hatte am Vortag viel gearbeitet. Er macht sich auf den Weg und verspürt Hunger. Deshalb geht er auf einen Feigenbaum zu, der von weitem prächtig belaubt erscheint. Markus erwähnt, es war nicht die Zeit der Feigen. Wohl weiß der Herr, dass er in jener Jahreszeit keine Feigen finden wird, aber dennoch geht er auf den Baum zu. Er blickt auf die nur vorgetäuschte Fruchtbarkeit des reich belaubten, aber ansonsten unergiebigen Baumes und befiehlt, nie mehr soll jemand eine Frucht von dir essen. Wie hart! Nie mehr wirst du Frucht tragen. Wie müssen seine Jünger gestaunt haben, zumal sie darin den Spruch der Weisheit Gottes erkannten. Jesus verflucht diesen Baum, weil er in ihm nur den Schein der Fruchtbarkeit findet, die Blätter allein. Und wir sollen erkennen, dass uns nichts entschuldigt, wenn wir unwirksam sind. Die einen sagen vielleicht, ich kenne mich da nicht aus, keine Ausrede. Und die anderen, meine Krankheit, ich bin ja so unbegabt. Die Umstände sind so ungünstig, dieses Milieu, alles nicht stichhaltig. Wehe dem, der sich mit der Laubfülle eines falschen Apostolates schmückt oder mit der Üppigkeit eines nur scheinbar fruchtbaren Lebens prahlt und nicht ernsthaft versucht, Frucht zu bringen. Man könnte zunächst meinen, dass er die Zeit nutze, er rührt sich, er organisiert dies und das, er erfindet neuartige Lösungen für alles, und doch, er bringt nichts. Keiner wird etwas von seinem Tun haben, weil ihm der Lebenssaft des Übernatürlichen fehlt. Bitten wir den Herrn, er möge uns zu Menschen machen, die bereit sind, heroisch zu arbeiten und so Frucht zu bringen. Auf Erden gibt es viele, die, wenn jemand auf sie zugeht, nichts weiter als prächtig glänzende Blätter bieten. Laub, nichts als Laub. Viele Menschen schauen auf uns in der Hoffnung, ihren Hunger zu stillen, der ein Hunger nach Gott ist. Und vergessen wir nicht, der Herr hat uns alle Mittel dazu gegeben. Trotz unserer Unzulänglichkeit kennen wir seine Lehre gut genug und besitzen seine Gnade. Von Neuem erinnere ich euch daran, Tempus breve est. Wir haben nicht viel Zeit, denn das Leben auf Erden ist kurz. Da wir die Mittel besitzen, die Gott uns gibt, brauchen wir nichts anderes als den guten Willen, um die Gelegenheiten, die der Herr uns gewährt, zu nutzen. Als er in diese Welt kam, begann für uns und für alle die rechte Zeit, der Tag des Heiles. Nichts soll uns Gott, unser Vater, vorwerfen müssen, was er durch Jeremias verkündet. Selbst der Storch in der Luft kennt seine Zeiten, Taube und Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihrer Wiederkehr ein, doch mein Volk kennt nicht die Rechtsordnung des Herrn. Es gibt keine schlechten oder ungünstigen Tage, alle Tage sind gut, um Gott zu dienen. Schlecht werden die Tage nur dann, wenn der Mensch sie verdirbt, durch mangelnden Glauben, durch Trägheit, durch die Stumpfheit, die ihn von der Arbeit mit Gott für Gott abhält. Preisen will ich den Herrn alle Zeit. Die Zeit ist ein Schatz, der schwindet. Sie rinnt durch unsere Finger wie das Wasser durch die Felsen. Das Gestern ist vorbei, das Heute gleitet jetzt vorüber und bald schon wird das Morgen ein Gestern sein. Ein menschliches Leben ist nur von kurzer Dauer. Und doch, wie viel kann man in dieser kurzen Zeitspanne aus Liebe zu Gott tun? Entschuldigungen werden uns nichts nutzen. Der Herr hat uns reichlich beschenkt. Er hat uns geduldig belehrt, uns durch Gleichnisse seine Gebote erklärt, uns unermüdlich ermahnt. Er kann uns fragen, wie er Philippus fragte, »So lange schon bin ich bei euch, und du kennst mich noch nicht.« Gekommen ist jetzt die Zeit, ernsthaft zu arbeiten, jeden Augenblick des Tages voll auszunutzen, die Last und Hitze des Tages freudig und gern zu tragen. Eine Stelle aus dem 2. Kapitel des Lukas-Evangeliums kann uns helfen, diese Gedanken abzuschließen. Christus ist noch ein Kind. Welcher Schmerz für seine Mutter und für den heiligen Josef, als sie auf dem Heimweg von Jerusalem merken, dass Jesus nicht unter den Verwandten und Freunden ist. Und welche Freude, als sie ihn schon von Weitem sehen, wie er die Lehrer Israels unterweist. Aber beachtet die scheinbar harte Antwort des Sohnes auf die Frage der Mutter, »Warum habt ihr mich gesucht?« War es also nicht vernünftig, ihn zu suchen? Wie klar ist die Antwort darauf, wenn eine Seele erfahren hat, was es heißt, Christus zu verlieren und ihn wiederzufinden? Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem, was meinem Vater gehört, sein muss? Wusstet ihr denn nicht, dass ich meine ganze Zeit dem himmlischen Vater widmen muss? Das soll die Frucht unseres heutigen Gebetes sein. Die Überzeugung, dass unser Weg auf Erden immer und in jeder Situation ein Weg für Gott, ein herrlicher Schatz, eine Leuchtspur des Himmels ist. Dass wir in unseren Händen eine wunderbare Gabe halten, die wir in Verantwortung vor Gott und den Menschen verwalten müssen. An unserer Situation im Leben braucht sich nichts zu ändern, denn wir sind Menschen mitten in der Welt, die ihren Beruf, ihr Leben in Familie und Gesellschaft heiligen. Alles Dinge, die scheinbar rein irdisch sind. Als ich 26 Jahre alt war und die ganze Tiefe des Auftrags, Gott im Opus Dei zu dienen, erfasst hatte, bat ich den Herrn aus ganzem Herzen um die Würde eines 80-Jährigen. Mit der Naivität eines Kindes, eines Anfängers, erbat ich mir von meinem Gott einen Zuwachs an Jahren, damit ich besser verstünde, die Zeit richtig auszunutzen und jede Minute in seinem Dienst zu verwenden. Dem Herrn gefällt es, solche Reichtümer auszuteilen. Vielleicht werden wir, du und ich, einmal ausrufen können, mehr Einsicht habe ich gewonnen als Greise, weil ich deinen Auftrag bewahrte. Jung sein muss nicht Gedankenlosigkeit bedeuten, denn auch Altsein bedeutet nicht unbedingt Klugheit und Weisheit. Rufen wir zusammen die Mutter Jesu Christi an. Du, unsere Mutter, hast Jesus aufwachsen sehen. Du hast gesehen, wie er seine Zeit unter den Menschen genutzt hat. Lehre mich, meine Tage im Dienste der Kirche und der Seelen nützlich zu verwenden. Lehre mich auch, du gütige Mutter, tief in meinem Herzen, wenn es einmal nötig wird, den liebevollen Vorwurf zu vernehmen, dass meine Zeit nicht mir gehört, dass sie dem Vater gehört, der im Himmel ist. Arbeit Gottes. Anfangen, das tun alle. Vollenden, nur wenige. Zu diesen wenigen wollen wir gehören, die wir bemüht sind, uns als Kinder Gottes zu verhalten. Vergesst nicht, dass nur das Werk, das in Liebe abgeschlossen und gut zu Ende geführt wird, das Lob des Herrn in der Heiligen Schrift verdient, besser ist das Ende des Werkes als sein Beginn. Vielleicht habt ihr schon ein andermal gehört, was ich jetzt von Neuem erzählen möchte, weil es mir sehr lehrreich erscheint. Bei einer Gelegenheit wollte ich den Schlussstein eines Gebäudes segnen und suchte im Rituale Romanum das entsprechende Gebet, denn der Schlussstein ist ja das entscheidende Stück, das die harte, beharrliche, jahrelange Arbeit vieler Menschen versinnbildlicht. Überrascht stellte ich fest, dass es einen solchen Segen nicht gab. Ich musste mich mit einer Benedictio ad omnia, mit einem allgemeinen Segen, zufrieden geben. Ich konnte mir offen gestanden eine solche Lücke nicht vorstellen. Aber auch aufmerksameres Durchgehen des Inhaltsverzeichnisses war umsonst, ich fand nichts. Vielen Christen ist die Überzeugung abhanden gekommen, dass die Einheit des Lebens, die der Herr von seinen Kindern erwartet, auch die ehrliche Sorgfalt für die rechte Verwirklichung der eigenen Aufgaben mit einschließt, die bis zur letzten Kleinigkeit geheiligt werden müssen. Wir dürfen dem Herrn nichts anbieten, das nicht in dem Maße, wie unsere menschliche Unzulänglichkeit es erlaubt, vollkommen fehlerlos und auch im Kleinen vollendet ist. Gott nimmt eine hingepfuschte Arbeit nicht an. In der Heiligen Schrift heißt es, etwas Fehlerhaftes dürft ihr nicht darbringen, denn es wäre seiner nicht würdig. Deshalb soll die Arbeit, die unseren Tag ausfüllt und unsere ganze Kraft in Anspruch nimmt, eine Opfergabe sein, die des Schöpfers würdig ist, ein vollendetes, tadelloses Werk, Operatio Dei, Arbeit von Gott und für Gott. Die Menschen, die das Leben Christi aus der Nähe beobachten konnten, haben von seinem Wirken oft mit Bewunderung gesprochen. Ein Wort gibt es dabei, das in gewissem Sinne alle anderen mit einschließt. Ich meine den spontanen Ausruf, in dem Staunen und Begeisterung des Volkes angesichts der Wunder des Herrn mitschwingen. Bene omnia fecit. Alles hat er wunderbar getan. Alles. Die großen Wunder ebenso wie die kleinen Dinge des Alltags. Ihnen, die ohne Glanz waren, gab Christus jene Vollkommenheit, die ihm eignet. Der perfectus Deus, perfectus homo, vollkommener Gott und vollkommener Mensch ist. Im Leben unseres Herrn finde ich alles liebenswert, aber ganz besonders fühle ich mich von den 30 Jahren angezogen, in denen er ein verborgenes Dasein in Bethlehem, in Ägypten und in Nazareth führte. Oberflächlicher Betrachtung mag diese Zeit eine recht lange Zeit, von der da im Evangelium kaum die Rede ist, bedeutungslos und nichtssagend erscheinen. Aber ich habe dieses Schweigen über das Leben unseres Meisters immer für sehr beredt gehalten und darin eine herrliche Lektion für uns Christen gesehen. Es waren Jahre, angefüllt mit Arbeit und Gebet, in denen Jesus ein normales, alltägliches Leben, ein Leben, wenn wir so wollen, wie das unsere geführt hat, ein zugleich menschliches und göttliches Leben. Auch dort, in jener einfachen, unscheinbaren Werkstatt, hat Jesus, wie später vor dem ganzen Volk, alles wunderbar getan. Vom Augenblick seiner Erschaffung an hat der Mensch arbeiten sollen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Man braucht bloß die ersten Seiten der Heiligen Schrift aufzuschlagen. Dort lesen wir, dass bevor die Sünde in die Welt eindrang, und bevor Tod, Leid und Elend als Folgen der Sünde über die Menschheit kamen, Gott Adam aus dem Lehm der Erde gebildet und für ihn und seine Nachkommen eine herrliche Welt erschaffen hatte, ut operaretur et custodiret illum, damit er sie bearbeite und behüte. Es muss uns klar sein, dass die Arbeit eine großartige Wirklichkeit und zugleich ein unausweichliches Gesetz ist, dem alle Menschen, mögen sich auch manche für nicht betroffen halten, auf die eine oder andere Weise unterworfen sind. Prägt es euch gut ein. Die Pflicht zu arbeiten ist weder eine Folge der Erbsünde noch eine Erfindung der Neuzeit. Die Arbeit ist vielmehr das notwendige Existenzmittel, das Gott uns auf Erden anvertraut. Er gibt uns die Tage und lässt uns an seiner Schöpfermacht teilhaben, damit wir unseren Lebensunterhalt verdienen und gleichzeitig Frucht für das ewige Leben sammeln. Der Mensch wird geboren zur Arbeit, die Vögel zum Fluge. Vielleicht möchte jemand einwenden, dass inzwischen viele Jahrhunderte vergangen sind und heute recht wenige Menschen so denken, ja, dass die meisten aus anderen Gründen arbeiten. Die einen um des Geldes willen, die anderen um die eigene Familie zu unterhalten, wieder andere um ihren sozialen Status zu verbessern, um ihre Fähigkeiten zu entfalten, um ihre ungeordneten Leidenschaften zu befriedigen oder um zum sozialen Fortschritt beizutragen. Und schließlich, dass sie alle diese ihre Arbeit als eine Plage ansehen, vor der es keinen Trinnen gibt. Gegenüber dieser platten, egoistischen und schäbigen Sicht der Arbeit müssen wir uns selbst und unsere Mitmenschen ins Gedächtnis rufen, dass wir Kinder Gottes sind und dass unser Vater an uns dieselbe Aufforderung richtet, wie jener Gutsbesitzer im Gleichnis an seine beiden Söhne: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich versichere euch, wenn wir uns tagtäglich darum bemühen, unsere persönlichen Pflichten als eine göttliche Bitte an uns zu verstehen, dann werden wir lernen, unsere Aufgaben mit der größtmöglichen Vollkommenheit im Menschlichen wie im Übernatürlichen zu Ende zu führen. Vielleicht lehnen wir uns einmal dagegen auf, auch der ältere Sohn sagte ja, ich will nicht. Aber gleich meldet sich dann die Reue und wir packen bei der Erfüllung unserer Pflichten noch herzhafter an. Wenn schon die Anwesenheit eines guten Mannes auf jeden, der mit ihm zusammentrifft, einen immer besseren Einfluss ausübt, weil man auf ihn Rücksicht nehmen und sich vor ihm schämen muss, wie sollte es da nicht selbstverständlich sein, dass noch viel mehr derjenige, der durch sein Erkennen und durch seinen Lebenswandel und durch seine Danksagung immerfort und ohne Unterbrechung mit Gott zusammen ist, bei jeder Gelegenheit und in jeder Hinsicht, in Taten, Worten, Gesinnungen, besser wird, als er bisher war? In Wahrheit ist es so, wäre unser Gewissen ganz von der Tatsache durchdrungen, dass Gott uns sieht. Und nehmen wir wirklich in uns auf, dass unser ganzes Tun, alles, einfach alles, denn nichts entgeht seinem Blick, in der Gegenwart Gottes geschieht. Wie sorgfältig würden wir dann unsere Arbeit verrichten? Wie anders würden wir reagieren? So lautet das Geheimnis der Heiligkeit, das ich seit vielen Jahren predige. Uns alle hat Gott dazu berufen, ihn nachzuahmen. Euch und mich hat er gerufen, damit wir mitten in der Welt leben und als Menschen dieser Welt es fertigbringen, alle lauteren menschlichen Tätigkeiten auf Christus, unseren Herrn, hin auszurichten. Von dieser Haltung her wird man Folgendes besser verstehen. Liebte einer von euch die Arbeit, seine konkrete Arbeit, nicht? Spürte er nicht das Verlangen, sich in den Aufgaben dieser Welt einzusetzen, um sie zu heiligen? Kurz, fühlte er keine Berufung zum Beruf? Dann könnte er niemals den übernatürlichen Kern der Lehre erfassen, die ich vortrage. Denn sie setzt eines als unerlässlich voraus. Man muss ein richtiger Arbeiter sein. Ohne Überheblichkeit kann ich von mir sagen, dass ich sofort merke, ob jemand ein Gespräch über dieses Thema beherzigt oder nur über sich ergehen lässt. Erlaubt mir, dass ich vor euch mein Herz öffne, damit ihr mir helfen könnt, Gott zu danken. Als ich im Jahr 1928 sah, was der Herr von mir wollte, machte ich mich sofort an die Arbeit. Danke, mein Gott, für jene Jahre, so voller Leid und deshalb so voller Liebe. Die einen hielten mich für verrückt, andere, sich verständnisvoll gebend, nannten mich einen Träumer, der dem Unmöglichen nachjagte. Trotz alledem und trotz meiner eigenen Armseligkeit setzte ich unverzagt meine Arbeit fort. und da jene Sache nicht meine Sache war, bahnte sie sich einen Weg durch die Schwierigkeiten. Heute hat sie sich bis in den letzten Winkel der Welt ausgebreitet und wird als ganz natürlich empfunden, weil der Herr dafür gesorgt hat, dass man darin sein Werk erkennt. Aber ich sagte eben, dass mir ein paar Worte genügen, um zu merken, ob jemand mich versteht oder nicht. Ich bin nicht wie die Glucke, der eine fremde Hand ein Entenei unterschiebt. Tage vergehen, die Küken schlüpfen aus, und erst dann, wenn die Henne ein ungelenkes Wollknäuel daherwatscheln sieht, merkt sie, dass so ein Wesen nicht zu ihren Jungen gehört und beim besten Willen niemals das Piepsen lernen wird. Niemals habe ich einen Menschen, der mir den Rücken kehrt, abschätzig behandelt. Auch dann nicht, wenn er Hilfsbereitschaft mit Frechheit beantwortete. Deshalb fiel mir einmal, es war um 1939, in einem Haus, wo ich Einkehrtage für Studenten hielt, ein Schild auf, dessen Aufschrift lautete: Jeder Wanderer folge seinem Weg. Ein nützlicher Ratschlag. Entschuldigt die Abschweifung. Kehren wir zu unserem Thema zurück, von dem wir uns eigentlich nicht so sehr entfernt haben. Seid sicher, dass die Berufung zum Beruf ein wesentlicher, untrennbarer Bestandteil unseres Christseins ist. Der Herr will euch heilig, dort wo ihr seid und in dem Beruf, den ihr gewählt habt. Welche Motive auch immer euch zu dieser Wahl bewogen haben, wenn sie nicht im Widerspruch zum Gesetz Gottes stehen, scheinen sie mir alle gut und nobel. Sie lassen sich leicht auf die Ebene des Übernatürlichen heben und sie münden in den Strom der Gottesliebe ein, der das Leben eines Kindes Gottes trägt. Mir ist unbehaglich zumute, wenn jemand mit der Miene eines armen Opfers über seine Arbeit spricht, die ihn so und so viele Stunden in Beschlag nimmt, während er in Wirklichkeit nicht einmal die Hälfte der Arbeitsleistung vieler seiner Berufskollegen erbringt, die sich letztlich vielleicht nur von egoistischen oder zumindest rein menschlichen Gründen leiten lassen. Wir alle, die wir hier im persönlichen Gespräch mit dem Herrn versammelt sind, haben einen bestimmten Beruf als Ärzte, Rechtsanwälte, Wirtschaftler. Denkt etwas nach über jene Kollegen, die wegen ihres beruflichen Ansehens, ihrer Verlässlichkeit, wegen ihres selbstlosen Dienstes herausragen. Widmen sie nicht viele Stunden des Tages und sogar der Nacht ihrer Arbeit? Haben wir von ihnen nichts zu lernen? Ich prüfe mich auch, während ich zu euch spreche, und ich muss euch gestehen, dass ich ein wenig beschämt bin und Gott sofort um Verzeihung bitten möchte, wenn ich daran denke, wie dürftig meine Antwort ausfällt und wie wenig ich der Aufgabe gerecht geworden bin, die Gott uns in der Welt anvertraut hat. Mit den Worten eines Kirchenvaters: Christus hat uns auf dieser Erde dazu bestellt, dass wir Sterne seien, dass wir als Lehrer der anderen auftreten, dass wir eine Art Sauerteig werden, dass wir wie Engel unter den Menschen wandeln, wie Männer unter kleinen Kindern, wie geistige Geschöpfe unter Sinnlichen, damit diese einen Gewinn haben. Dazu, dass wir Samenkörner sind, dass wir reiche Frucht tragen. Es bedürfte keiner Worte, wenn unser Leben solches Licht verbreiten würde. Es bedürfte keiner Lehre, wenn wir mit Taten predigen würden. Es gäbe keine Heiden, wenn wir alle richtige Christen wären. Es wäre ein Irrtum zu meinen, das Apostolat beschränke sich auf ein Zeugnisgeben durch einige fromme Übungen. Du und ich, wir sind Christen, aber gleichzeitig und untrennbar damit verbunden auch Staatsbürger und arbeitende Menschen mit ganz bestimmten Pflichten. Wenn wir uns wirklich heiligen wollen, müssen wir sie vorbildlich erfüllen. Christus selbst drängt uns. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch kein Licht an, um es unter den Scheffel zu stellen, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So leuchte euer Licht vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die berufliche Arbeit, gleichgültig um welche es sich handelt, wird zu einer Leuchte, die euren Berufskollegen und Freunden Licht spendet. Deshalb sage ich oft denen, die sich dem Opus Dei anschließen, und das gilt ebenso für euch alle, die ihr jetzt hier seid: Was habe ich davon, wenn ich höre, der so und so sei ein guter Sohn von mir und ein guter Christ, aber ein schlechter Schuster? Bemüht er sich nicht um Sachkenntnisse und um Sorgfalt in seinem Beruf, dann wird er diesen Beruf nicht heiligen und Gott nicht anbieten können. Und gerade die Heiligung der gewöhnlichen Arbeit ist für uns, die wir mitten in der Welt entschlossen den Umgang mit Gott suchen, die Achse echter Spiritualität. Wehrt euch gegen diese übertriebene Selbstverzirkelung, verlangt mehr von euch. Manchmal denken wir zu viel an die Gesundheit, an die Entspannung, die sicherlich nötig ist, denn wir wollen ja mit frischer Kraft an unsere Arbeit zurückkehren. Aber so schrieb ich schon vor vielen Jahren, Muße heißt nicht etwa nichts tun. Sie ist vielmehr ein sich entspannen bei weniger anstrengender Tätigkeit. Gelegentlich begründen wir unsere übertriebene Bequemlichkeit mit falschen Ausreden und vergessen die liebenswerte Verantwortung, die auf uns lastet. Wir geben uns mit dem zufrieden, was gerade so ausreicht, um über die Runden zu kommen. Und wir verschleiern unsere Faulheit hinter Scheingründen, während doch Satan und seine Verbündeten sich niemals eine Pause gönnen. Höre genau hin und beachte die Ermahnung des heiligen Paulus an die Christen, die Sklaven waren. Sie sollen ihren Herrn gehorchen, nicht als Augendiener, um Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes von Herzen erfüllen. Dienet willig, denn es gilt dem Herrn und nicht Menschen. Ein wahrhaft guter Ratschlag, uns gegeben, damit du und ich ihn befolgen. Wir wollen Christus, unseren Herrn, um Licht bitten. Er möge uns helfen, dass wir in jedem Augenblick den göttlichen Sinn erfassen, der unseren Beruf zum Fundament und Angelpunkt des Rufes zur Heiligkeit werden lässt. Aus dem Evangelium wisst ihr, dass Jesus als Faber, Filius Mariae, als der Handwerker, der Sohn Mariens bekannt war. Ebenso sollen wir mit heiligem Stolz durch unser Tun zeigen, dass wir Menschen sind, die arbeiten, die wirklich arbeiten. Wir, die wir uns immerfort gleichsam als Botschafter Gottes fühlen müssen, wir brauchen Klarheit darüber, wann und wo die Untreue beginnt, etwa wenn wir unsere Aufgabe unvollendet lassen. Wenn wir unsere beruflichen Pflichten nicht opferbereit wirklich so ernst nehmen wie die anderen, wenn wir dazu Anlass geben, dass man uns als träge, unzuverlässig, oberflächlich, unordentlich, faul, unnütz bezeichnet. Wer all diese scheinbar unwichtigen Pflichten vernachlässigt, wird sich kaum den anderen, mühsameren Aufgaben des inneren Lebens mit Erfolg stellen können. Wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Kleinen untreu ist, der ist auch im Großen untreu. Ich spreche nicht von utopischen Zielen. Ich rede von etwas höchst Realem, das sehr konkret und sehr wichtig ist und die Kraft besitzt, ein heidnisches, den göttlichen Forderungen verschlossenes Milieu umzuwandeln, wie es damals geschah, als das Zeitalter unseres Heiles begann. Beherzigt die Worte eines unbekannten Schriftstellers aus jener Zeit, der die Größe unserer Berufung zusammenfassen wollte: Was die Seele im Leib ist, das sind die Christen in der Welt. Wie die Seele durch alle Glieder des Leibes hin, so sind die Christen über die Städte der Welt verbreitet. Die Seele wohnt zwar im Leibe, stammt aber nicht aus dem Leibe. So leben die Christen in der Welt, sind aber nicht von der Welt. Die unsichtbare Seele ist im sichtbaren Leib. Unsterblich wohnt sie im sterblichen Gezelt. So wohnen auch die Christen im Vergänglichen, erwarten aber die Unvergänglichkeit im Himmel. Wenn Speise und Trank dem Leib mangeln, nimmt die Seele an Vollkommenheit zu. So wächst auch die Zahl der Christen dadurch, dass sie den Tod erleiden, von Tag zu Tag mehr. Das ist die Lage, in die Gott sie versetzt hat, und sie haben nicht das Recht, sich ihr zu entziehen. Es wäre also ein Irrweg zu meinen, wir müssten den diesseitigen Anliegen und Problemen aus dem Weg gehen. Nein, auch dort wartet der Herr auf euch. Zweifelt nicht daran, dass wir Menschen durch die Umstände des Alltags, die von der unendlichen Weisheit der göttlichen Vorsehung bestimmt oder zugelassen werden, Gott näher kommen sollen. Wir können aber dieses Ziel nicht erreichen, wenn uns der Wunsch fehlt, die Arbeit gut zu Ende zu führen. Oder wenn wir in dem aus menschlichen und übernatürlichen Motiven gespeisten Eifer des Anfangs nachlassen, wenn wir nicht mehr bestrebt sind, wieder Beste zu arbeiten. Und ich denke, dass du, wenn du nur willst, sogar besser als der Beste arbeiten kannst. Denn wir nehmen uns vor, alle guten und ehrbaren menschlichen Mittel zu gebrauchen. und auch alle geistlichen Hilfen anzuwenden, um unserem Herrn eine vollendete Arbeit darzubringen. Vollendet wie ein filigranes Kunstwerk.
Thank you. La fede è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. E la grande musica, il Gregoriano o Bach o Mozart, e la chiesa non sono cose del passato, ma vivono della vitalità della liturgia della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi: cantate al Signore un cantico nuovo.
Sie hörten die Sendung aus dem geistlichen Schatz des Opus Dei auf novaradio.ch. Theologiestunde auf novaradio.ch. Seit gestern konnten Sie auf unserer Webseite eine kurze Zusammenfassung zum Marienmonat lesen. Nun hier ein paar Marienfeste im Mai. Am Ende der Sendung hören Sie ein Musikstück. Aus dem Studio begrüßt Sie Martina Cuoni. Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima. Die drei portugiesischen Hirtenkinder Lucia de Santos und die Geschwister Jacinta und Franziska Marto behaupteten, das ihnen am 13. Mai 1917 auf einem Feld bei Fatima die Jungfrau Maria erschienen sei. Bei einer weiteren Erscheinung am 13. Juli seien ihnen drei Botschaften, die drei Geheimnisse von Fatima, geoffenbart worden. Am 13. Mai 1930 wurden die Erscheinungen von José Alves Correa de Silva, 1852 bis 1957, dem Bischof von Leiria, für glaubwürdig erklärt und die öffentliche Verehrung unserer lieben Frau von Fatima an diesem Ort gestattet. 2002 wurde der Jahrestag Gedenktag der seligen Jungfrau Maria von Fatima in den römisch-katholischen Generalkalender aufgenommen und kann als Memoria ad libitum, das heißt als nicht gebotener Gedenktag, gefeiert werden. Maria Königin. Papst Pius VII. Legte zum Abschluss des Marianischen Jahres 1954 der Jahrhundertfeier der Verkündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Mariens mit der Enzyklika Ad Caeli Reginam 47 das Ideenfest Maria Königin für die Gesamtkirche auf den 31. Mai. Vorher war es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in einzelnen Ortsgemeinschaften und Diözesen begangen worden. Der römische Generalkalender verlegte im Jahr 1969 das Fest auf den 22. August, den Oktavtag des Hochfestes Maria Himmelfahrt, zu dem es in innerer Beziehung steht. Unbeflecktes Herz Maria. Der früher am 22. August gefeierte Gedenktag des unbefleckten Herzens Maria wurde auf den Tag nach dem Hochfest des Heiligen Herzens Jesu gelegt und wird somit am dritten Sonntag nach Pfingsten begangen. Der Termin ist abhängig vom Datum des Osterfestes und fällt frühestens auf den 29. Mai und somit ganz selten in den Monat Mai. Gedenktag Maria, Mutter der Kirche. Papst Franziskus bestimmte 2018 den Pfingstmontag, der in den meisten Jahren in den Mai fällt, für die ganze Kirche zum Gedenktag der seligen Jungfrau Maria, Mutter der Kirche. Memoria Beate Maria Virginis, Ecclesiae Matris. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte das Abschlusskapitel seiner Kirchenkonstitution Lumen Gentium Maria gewidmet und sie, einer langen theologischen Tradition entsprechend, als Mutter der Kirche bezeichnet. Die katholische Kirche verehrt sie, vom Heiligen Geist belehrt, in kindlicher Liebe als geliebte Mutter. Amen.